Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntagmorgen, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort zum Sonntag. Heute heiße ich für unser Wohlfühlformat bei uns Dr. Markus Krall willkommen. Er ist mehrfacher Bestsellerautor, Unternehmensberater und gilt als absoluter Wirtschaftsfachmann. Einem breiteren Publikum wurde er ab den 2010er Jahren durch mehrere Bestseller bekannt. In seinem aktuellen Buch Die Stunde Null rechnet er unter anderem mit der Wirtschaftspolitik von Angela Merkel und der derzeitigen Ampelregierung ab. Auf Twitter, jetzt X, kommentiert er immer wieder sehr pointiert das politische Tagesgeschehen. Im Februar diesen Jahres trat Dr. Krall aus der Werteunion aus, bei deren Parteigründung er eine zentrale Rolle gespielt hatte. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was ihn antreibt und ihm die Kraft für sein vielseitiges Tun gibt. Und wir wollen natürlich auch herausfinden, wie Markus Krall als Mensch tickt, die Welt sieht und was ihn als Privatperson ausmacht. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie da sind, Herr
Danke für die
Krall.
Einladung, bin gerne gekommen.
Herr Krall ist extra aus Mallorca für uns angereist. Das ist uns eine ganz besondere Ehre und Freude. Er hat quasi seinen Urlaub unterbrochen.
Sie haben mir eine Ausrede geliefert, mal wieder nach Österreich zu kommen. Sehen Sie es mal so.
Sehr gut. Jederzeit bei uns willkommen, Herr
Ja.
Krall. Die nächste Frage ist natürlich Kaffee oder Tee? Das ist immer die allererste Frage
Tee.
in.
Ich hatte schon zwei Kaffee und damit ist das Budget ein bisschen übererfüllt, aber den Tee, den werde ich sehr gerne nehmen.
Sehr gerne. Wir haben guten Kräutertee für Sie vorbereitet.
Ja, wunderbar.
So, ich werde auch Tee nehmen, wie immer. Ich gebe es Ihnen gleich. Kommen Sie da ran.
Ja,
Genial.
gar kein Problem.
Sehr gut, Herr Krall. Dann fangen wir mal mit Tee an, gell? So. Nehmen Sie sich zu Hause eigentlich Zeit für Frühstück?
Geht so. Ich bin kein so großer Frühstücker. Ich habe sowieso jetzt erstmal auf eine Mahlzeit reduziert zurzeit, weil ich eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen windschnittiger werden sollte.
Die Bikini-Figur ist noch
Ja,
nicht ganz
genau,
erreicht.
aber bin eher so morgens ein Kaffee und das war's dann.
Schwarz oder mit Zucker?
Mit Milch ohne Zucker.
Und das heißt, die erste Mahlzeit, diese eine einzige Mahlzeit, die gibt es dann wann? Tagsüber?
Abends.
Abends. Und den ganzen Tag wird nur getrunken, oder?
Ja, viel Wasser, damit man schön entschlackt und entgiftet. Und wie gesagt, es fällt ja schon in den Videos auf, dass ich es ein bisschen nötig habe, aber ich werde das schon schaffen.
Also noch ist es sogar etwas locker, das Hemd. Und außerdem, liebe Zuschauer, wer darauf achtet, der hat unseren Gast nicht verstanden. Also welche Ehre das ist, dass Sie da sind. Herr Krall, nach all Ihrer Biografie, die ich jetzt gerade erwähnt habe, was motiviert Sie, jeden Tag weiterzumachen? Was hat Sie eigentlich auf diesen Weg gebracht, auf dem Sie sich jetzt befinden?
Es war eigentlich, wenn man so will, eine logische Abfolge von Dingen. Der ursprüngliche Impuls kam aus der Beobachtung einer Sache, die ich mir erstmal nicht erklären konnte. Ich habe ja viele Jahre, Jahrzehnte als Berater Banken, Versicherungen, Aufsichtsbehörden, auch Regierungen beraten. Und zwar speziell zu einem Spezialisierungsthema, das ich eben schon immer hatte, nämlich Risikomanagement. Die meisten Banken im deutschsprachigen Europa laufen mit Kreditrisikomesssystemen rum, die ich irgendwann mal mit meinen Teams entwickelt habe für die und die immer noch in Betrieb sind, wenn auch weiterentwickelt natürlich. Das muss ja sein, hoffentlich jedenfalls. Und aus dieser Tätigkeit habe ich irgendwann mal Dinge beobachtet in den Bankbilanzen, die ich mir nicht erklären konnte. Insbesondere dieses stetige Fallen der Pleiten nach den Nullerjahren, also mit Beginn der Nullerjahre eigentlich. Also wir hatten beobachtet bei unserer Arbeit, dass eigentlich das langjährige Mittel von Pleiten so 1,5 bis 2% ist. Und ich habe dann so Ende der Nullerjahre beobachtet, dass die Zahl der Pleiten kontinuierlich nach unten gegangen ist. Egal, ob in der Krise oder nicht in der Krise, die Zahl der Pleiten ist immer weiter runtergegangen und das konnte ich mir erstmal nicht erklären. Und da habe ich dann angefangen nachzubohren und bin auf ein Phänomen gestoßen damals, das ich Zombifizierung der Wirtschaft genannt habe. Nämlich, dass die Niedrigzinspolitik und die Nullzinspolitik, die damals schon quasi auf der Startrampe war, und die Zinsen waren immer viel zu niedrig, niedriger als die Marktgleichgewichtszinsen durch den politischen Druck auf die Zentralbanken, dass diese auf schlechte Unternehmen wie eine Subvention wirken. Das heißt, schlechte Unternehmen, die pleite gehen sollten, nicht dürfen und nicht einfach tun, sondern die dürfen es dann gar nicht mehr. Die können gar nicht mehr pleite gehen. Sie werden durch den Nullzins beatmet, wenn man so will, als eine Subvention. Denn Geld, das ich nicht zahlen muss, ist genauso gut wie Geld, das ich bekomme. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich die wirklich sehr drastischen Implikationen dessen verstanden hatte, nämlich, dass sich auf so eine Weise auch eine riesige Krise aufstaut. Und das habe ich dann veröffentlicht in einem meiner ersten Bücher, nämlich dem, das habe ich damals Draghi-Crash genannt, weil ich gesagt habe, Draghi ist verantwortlich für diese Politik und sie wird zum Crash führen. Das wird sie auch. Wir hatten ja schon zwei und jetzt kommt irgendwann auch die dritte und die vierte, ja, und irgendwann mal bricht es dann. Und von da aus war es dann ein kleiner Schritt, zu sehen, dass es hier um ein fundamentaleres Problem geht als nur Zinsen, Banken und Pleiten, sondern dass wir in einem, ja, wenn man so will, in einer Art Matrix leben, in einer monetären, in einer Geldmatrix und unser ganzes Geldsystem eigentlich uns etwas vorgaukelt. Das war dann der nächste intellektuelle Schritt, der mich dann zum Libertarismus geführt hat. Und als ich mich dann mit dem Thema Libertarismus und Freiheit, das eigentlich zwar schon immer eine Herzensangelegenheit war, aber das ich intellektuell vor 20 Jahren noch nicht so durchdrungen hatte, so intensiv auseinandergesetzt hatte, dann kam ich ganz automatisch auf die Beobachtung, dass mit unserer Politik was nicht stimmt und dass unsere politische Klasse alles andere als freiheitlich, demokratisch, rechtsstaatlich tickt. Und das warum, hat was damit zu tun, dass unsere politische Klasse eben freiheitsfeindlich tickt und sich einbildet, sich das alles erlauben zu können. Und von da zum politischen Aktivismus ist ja nur noch ein winziger Schritt. Und da bin ich halt jetzt.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Was gibt Ihnen, was gibt Herrn Krall die Kraft, trotz dieses ganzen Chaos, das da draußen in der Welt tobt, weiterzumachen? Was motiviert Sie? Was ist Ihre Kraftquelle?
Also, da gibt es zunächst mal natürlich den Glauben. Ja, ich bin ja bekannterweise praktizierender römisch-katholischer Christ. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was in meiner Kirche passiert. Das muss ich auch nicht. Da berufe ich mich allerdings etwas paradox auf die lutherische Freiheit eines Christenmenschen. Ich gebe ja mein Gehirn nicht ab, wenn ich die Kirche betrete. Das ist auch nicht der Wille unseres Gottes. Da bin ich ganz sicher. Aber der Glaube gibt mir erstmal ein Gefühl von Aufgabe, Sinn und Pflicht. Und ich glaube auch, dass Pflicht im richtig verstandenen Sinne uns zu sozialen Menschen macht. Ich glaube, auch wenn mir oft unterstellt wird, ich sei überhaupt nicht sozial eingestellt, dass ich sehr wohl sozial eingestellt bin. Weil ich könnte mich ja zurückziehen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und dann einfach von meinem verdienten Geld leben und sagen, ist alles gut. Ja, macht doch, was ihr wollt. Mache ich aber nicht. Das Zweite ist meine Familie. Ich will meinen Kindern keine unfreie Gesellschaft hinterlassen. Ich habe eine freie Gesellschaft von meinen Eltern übergeben bekommen.
Ja.
Und ich werde keine unfreie Gesellschaft meinen Kindern und Enkeln übergeben. Und da sollte sich auch von denen, die glauben, mich einschüchtern zu können, keine Illusionen machen. Weil ich bin 60 und umso älter ich werde, umso weniger Angst habe ich vor irgendwas. Und ich werde hundertprozentig meinen Kindern keine unfreie Gesellschaft hinterlassen. Da können sie sich drauf verlassen. Ja. Schön. Und das ist meine Hauptmotivation. Und der Rest kommt eigentlich von alleine.
Bleiben wir kurz beim Thema Familie, Herr Krall. Nach über 30 Jahren Ehe.
35 dieses Jahr.
35, Gratulation.
Danke.
Hochachtung. Wenn ich jetzt Ihre Frau anrufen würde, mit welchen drei Begriffen würde sie Sie beschreiben, wenn ich danach frage?
Wir können ja den Versuch machen, aber
ja, das wär lustig.
Ich denke hartnäckig. Ist mal das allererste. Humorvoll ist das zweite. Und nicht dumm ist das dritte.
Okay, das ist eine gute Mischung. Ich würde es wirklich jetzt gerne überprüfen.
Das ist die Mischung, die meine Frau überzeugt hat vor 35 Jahren. Der ich ja immerhin 4 abgelehnte Heiratsanträge kassiert habe.
Und da waren Sie eben da. Darum das als erstes hartnäckig.
Ja, genau, ja.
Sehr gut. Hat sich gelohnt,
ja,
dran zu bleiben.
Ja, absolut.
Sehr schön. Wie viele Kinder haben Sie, Herr Krall?
Ich habe 4 Kinder.
Vier
ein Pflegekind und 3 eigene.
Großartig. Wie alt sind die? Jetzt sind die schon erwachsen?
Das älteste ist Pflegekind. Die ist jetzt, Moment, die wird dieses Jahr 35. Dann meine älteste eigene wird oder ist 34 jetzt. Dann mein Sohn ist 30 und meine jüngste ist 29. Und
also
dann
habe ich noch ein
Enkelkind, was 6 Jahre alt ist.
Ja. Haben Sie schon?
Ja, das ist von der Jüngsten.
Großartig. Welches Buch haben Sie Ihren Kindern vorgelesen, als Sie klein waren?
Die kleine Raupe Nimmersatt.
Ja.
Ja, die kleine Raupe Nimmersatt, die immer nur frisst und frisst und frisst und sich dann aber einpuppt und zum Schmetterling wird. Und,
zeitloses, und, wunderschönes ja, Buch.
Und dann gab es noch eins, was es klopft bei Vanya in der Nacht. Das habe ich auch ganz oft meinen Kindern vorgelesen. Das konnte meine Älteste sogar auswendig irgendwann mal. Ja.
Geht es da um Dunkelheit
und nein, Angst es haben? Ist also, es ist Vanya, der wohnt im russischen Wald und draußen tobt der Schneesturm. Und es klopfen alle Tiere, die normalerweise sich gegenseitig auffressen, bei ihm, um Schutz zu suchen in seiner Hütte. Und er sagt, du kannst reinkommen, aber du lässt die anderen in Ruhe. Also erst klopft, glaube ich, der Hase und dann der Fuchs, dann der Wolf, dann der Bär. Und jedes Mal kommt also noch ein größeres Tier. Und jedes Mal, und der letzte Satz, erinnere ich mich noch dran, weil ich es ja so oft vorgelesen habe, war, dann haben wir doch diese Nacht gemeinsam friedlich zugebracht.
Oh, das hat aber eine schöne Botschaft.
Ja, es ist eine sehr schöne Botschaft, nämlich der freiwilligen Kooperation. Eigentlich Libertarismus pur.
Und auch aktueller denn je.
Ja, absolut.
Großartig. Das heißt, Ihrem Enkelkind werden Sie dieses Buch auch öfter vorlesen?
Bei den Enkeln ist es ja so, dass Enkel sind ja für Großeltern sowas wie den Luxus zu haben, das Enkelkind zu genießen, aber die Arbeit den Kindern zu überlassen.
Ja, aber vorlesen ist ja
und ansonsten bei der Erziehung den Spoiler zu machen. Ja, das ist ja das Privileg der Großeltern.
Sehr gut.
Und das nutze ich natürlich leidlich aus.
Und Ihren erwachsenen Kindern, gibt es da auch ein Buch, das Sie ihnen besonders ans Herz legen würden, jetzt?
Meine Kinder wissen, was ich so lese und ich empfehle natürlich meine eigene Literatur auch an meine Kinder weiter. Ja, ich sage ihnen alle, ihr müsst den Schafarewitsch lesen. Ja, die haben alle den Intellekt, den zu verstehen. Also Schafarewitsch, der Todestrieb in der Geschichte.
Ich kenne es natürlich nicht.
Erscheinungsform des Sozialismus, müssen sie lesen.
Okay. Also,
ich würde fast behaupten, das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts wurde von Igor Schafarewitsch geschrieben in den 70er Jahren im geheimen Samizdat Verlag in der Sowjetunion. Mhm. Igor Schafarewitsch war nicht nur ein Mathematiker, sondern der herausragendste Mathematiker, den die Sowjetunion hervorgebracht hat. Jedenfalls, wenn man es mal an den Preisen misst, die er abgeräumt hat. Mhm. Und er war außerdem Dissident und hat dieses Buch geschrieben, in dem er über 4000 Jahre Sozialismusgeschichte analysiert. Es gab immer wieder Gesellschaften mit sozialistischen Zügen. Vom Kaiserreich in China über Altägypten, der Inka-Staat war ein Sowjetstaat, das wissen die wenigsten, zum Jesuitenstaat am Paraná, zu der Ketzerherrschaft in Münster im 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und all das analysiert er da und er legt da, dass der Sozialismus als Feind der Zivilisation und der Menschheit immer die 5 Säulen der Zivilisation angreift, nämlich Eigentum, Ehe und Familie, Individualität, Religion und Kunst und Kultur. Deswegen waren das auch immer alles Bilderstürmer. Und wenn Sie heute sehen, wie zum Beispiel die Klimakleber sich an unseren Kunstwerken vergreifen und sie schänden, dann wissen Sie, was sie vor sich haben. Und was er noch aufzeigt, ist, dass der Sozialismus immer genozidal ist. Und ich lege das, und zwar zwingend, mit der gleichen logischen Stringenz wie den Geldkreislauf, den ich Ihnen vorhin dargelegt habe, führt der Sozialismus zum Genozid. Hundertprozentig.
Ja.
Der Sozialismus ist der Menschenfeind schlechthin.
Ich werde dieses Buch lesen. Wie geht Ihre Familie und wie gehen Sie selber eigentlich damit um, dass Sie ja von den Systemmedien immer in die Nähe des sogenannten Reichsbürgerputsches rund um Prinz Reuß gerückt werden?
Ja, also das ist lächerlich. Das hat auch seinen natürlichen ganz einfachen Grund. Man versucht, dieses Etikett an mich zu kleben, weil man sich natürlich mit dem, was ich intellektuell zu sagen habe, nicht auseinandersetzen möchte. Jetzt ist es richtig, dass ich Prinz Reuß kannte vor seiner Verhaftung und dass ich auch ein paar Mal mit ihm essen war. Und es hatte private und geschäftliche Gründe. Ja, und die habe ich auch mal schon öffentlich dargelegt, worum es da ging. Prinz Reuß hatte übrigens, weil er im Westend wohnte, so wie ich auch im Frankfurter Westend, einen riesigen Bekanntenkreis. Also es gab hunderte von Frankfurter Bürgern und Unternehmern, die ihn gut kannten. Und viele davon besser als ich und deswegen auch keine Reichsbürger sind. Die haben sich aber natürlich nicht durch solche aneckenden Meinungen hervorgetan wie ich. Also greift man sich diese Sache raus, erzeugt eine Kontaktschuld, die es nie gegeben hat, und bildet sich also ein, mich damit mundtot machen zu können. Diese Kampagne sagt viel aus über die, die sie verbreiten, und nichts über mich.
Das ist Willkür.
Es ist nicht Willkür, sondern es ist der bewusste Versuch des Rufmords. Genauso wie zum Beispiel der Antisemitismus, den man schon versucht hat, an mich zu kleben. Ja? Das ist der bewusste Versuch des Rufmords, und zwar in einer besonders hinterhältigen Art und Weise. Und zwar deswegen, weil so Leute wie Herr Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, der übrigens sich demnächst in der Schweiz wegen Rufmord und übler Nachrede gegen mich vor Gericht verantworten darf, wie ein Schweizer Gericht jetzt angeordnet hat, auf mein Betreiben hin. Zunächst mal wollte man das nicht, und nach dem Tatortprinzip ist er aber dann dort, muss er sich zur Verantwortung stellen. In Deutschland wird das nicht passieren, weil durch die Weisungsberechtigung der Justizminister an die Staatsanwälte. Aber solche Leute versuchen durch rabulistische Argumentation und sophistische Konstruktion politisch Andersdenkende zu Antisemiten abzustempeln. Mhm. Und der Zweck hinter dieser Art von Kampagne ist die bürgerliche Zerstörung des Andersdenkenden. Weil es ist ja klar, dass nach dem Menschheitsverbrechen des Holocaust, ist ja im Prinzip man kann es ja auch gar nicht klar genug sagen, nach diesem ungeheuerlichen Verbrechen, übrigens durch nationale Sozialisten begangen, dass Antisemitismus zu Recht als etwas ganz Übles gebrandmarkt wird. In Deutschland, und ich glaube auch in Österreich und der Schweiz, bedeutet es, wenn man sich dagegen nicht wehrt und wehren kann, dass die bürgerliche Existenz, die berufliche Existenz, alles zerstört ist. Die gesellschaftliche Existenz ist zerstört, wenn man dieses Etikett schafft, an jemanden dran zu kleben, ob berechtigt oder nicht. Also ist der Versuch, so etwas zu machen, nichts anderes als der Versuch der Zerstörung der bürgerlichen Existenz eines Andersdenkenden. Dazu muss man eine sehr niedrige Person sein, einen sehr niedrigen moralischen Standard haben, um sowas niederträchtig sein, um so etwas zu machen, in dem Wissen, dass die andere Person gar kein Antisemit ist. Mhm. Und das weiß ich weit von mir, und zwar zu Recht.
Natürlich.
Und zwar einfach deswegen, weil meine ganze Vita beweist, dass ich es nicht bin. Ja? Und diese Leute, und da gehört auch diese Reichsbürgerkiste rein, ja? Der Libertarismus, den ich vertrete, könnte von einem autoritären System, für den das Reichsbürgerlager angeblich ja steht, überhaupt nicht weiter entfernt sein. Mhm. Ja, Libertarismus ist nicht autoritär, sondern Libertarismus besteht eben darin, den Menschen Freiheit zuzubilligen.
Eben.
Und das bedeutet vor allem auch, ihm zuzubilligen, dass er so lebt, wie er will, auch wenn man selbst so ein Leben gar nicht wählen würde. Das ist wahre freiheitliche Einstellung. Und deswegen ist der Versuch, mich in so eine Box zu packen, ist lächerlich.
Absolut. Vom Thema Freiheit zur Pressefreiheit. Über unerwünschte Themen zu schreiben, kann ja mittlerweile richtig gefährlich sein. Mhm. Das Kompaktmagazin wurde durch Nancy Faeser quasi über Nacht verboten. Mhm. Herr Krall, was ging Ihnen in diesem Moment durch den Kopf, als Sie davon erfahren haben?
Erstmal Wut, dann aber auch Klarheit über die Motivation und natürlich auch Klarheit über den offensichtlichen Rechts- und Verfassungsbruch von Frau Faeser. Ja, Frau Faeser hat in einer Weise ihre Kompetenzen überschritten, das Recht gebeugt und gebrochen und dazu ihre Machtstellung missbraucht, eine Form von Amtsmissbrauch betrieben, die einmalig ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich halte ihr Vorgehen auch strafrechtlich für verfolgenswert. Ja, es ist, was wir hier sehen, ist, in vielerlei Hinsicht, von Verleumdung über üble Nachrede bis zu Amtsmissbrauch, bis zu Verfolgung Unschuldiger, ja, kollidiert mit sehr vielen Strafrechtsparagraphen. Ich bin überzeugt, dass sollten wir noch in einem Rechtsstaat leben, woran ich meine Zweifel hege, aus verschiedenen Gründen, und da bin ich nicht der Einzige. Viele Juraprofessoren, alte gestandene Juraprofessoren, sagen das mittlerweile auch, selbst ehemalige Verfassungsrechtler und Richter reden davon, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird von dieser Regierung. Und da gibt es unzählige Beispiele.
Ausgehebelt und ausgehöhlt.
Aber sollten wir noch in einem Rechtsstaat leben, kann das eigentlich nur mit der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung der ausführenden Organe, nämlich Frau Faeser und der ihr untergebenen Behördenmitarbeiter, enden und mit einer vollen Wiederherstellung und auch Schadenersatz für Kompakt. Mhm. Etwas anderes ist nach meiner persönlichen Überzeugung nicht mit einem Rechtsstaat vereinbar. Wir werden sehen, ob das so kommt und oder ob wir mittlerweile in einem Staat leben, bei dem das Recht egal ist. Denn alleine das Vereinsrecht auf eine GmbH anzuwenden, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Ich habe mich ja dazu auf X geäußert. Eine GmbH ist ebenso wenig ein Verein, wie die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH ist.
Oder eine Regierung.
Ja.
Ja. In den USA stehen ja die Präsidentschaftswahlen bald mal an. Mhm. Was erwarten Sie eigentlich für einen Wahlausgang? Die Ereignisse dort sind ja wirklich, die überstürzen sich ja, sind ja höchst dramatisch. Und wie wird sich das hier bei uns auf Mitteleuropa auswirken?
Ja gut, der Wahlausgang, meine Prognose ist, Trump wird einen Erdrutschsieg erringen. Ein Erdrutschsieg. Und auch eine Kamala Harris kann das nicht aufhalten. Wenn du einen Fuchs töten willst, schicke keine Gänse. Ja, das ist ja vollkommen lächerlich. Ja. Ja. Also die Frau, ja. die in, wie soll ich sagen, hellwachem Zustand ungefähr auf dem Niveau ihres Noch-Chefs Präsident Biden ist, dessen Demenzkrankheit der Anlass war, nicht wieder anzutreten. Ja, also wenn man Frau Harris zuhört, da kommen spektakuläre Zitate raus. Die konkurriert mit Frau Baerbock.
Ich wollte gerade sagen, das ist die Baerbock der USA.
Ja, ja, ja. Also die beiden, die hat man bei der Geburt getrennt.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, müssen verwandt sein irgendwie. Ja, und was meinen Sie, wie wird sich das dann auf uns hier in Europa auswirken, wenn das mit Trump, wenn er es überlebt?
Also ich bin sicher, dass man es nochmal versuchen wird, ihn umzubringen. Ja. Es gibt zu viele Ungereimtheiten auch über den Hergang dieses Attentats, als dass ich an die verrückte Tat eines Einzelnen glauben könnte. Mittlerweile ist ja auch durch diese Knallanalyse nachgewiesen, dass mindestens ein zweiter Schütze wohl da gewesen sein muss. Die ganzen Zufälle, dass man den da hat gewähren lassen, obwohl man ihn minutenlang schon vorher gesichtet hatte. Das alles ist sehr, sehr seltsam. Und dass die jetzt zurückgetretene Chefin des Secret Service, eine Frau mit einem sehr interessanten Namen, Cheatle. Ja, also to cheat heißt im Englischen bescheißen, ja, also bemogeln, ja, also Cheatle, sowas wie, was soll das heißen? Ja, Mogelpackung, dass die jetzt zurückgetreten ist und alle möglichen Fehler einräumen musste. Ich glaube nicht, dass es Fehler waren. Ich bin der Überzeugung, dass hier sinistere Angelegenheiten im Hintergrund gelaufen sind.
Und aber die sind ja nicht weg.
Das kann ich nicht beweisen, das muss ich auch sagen. Aber es gibt sehr, sehr viele Hinweise, die auf, wo Rauch ist, ist in der Regel auch Feuer. Und deswegen bin ich überzeugt, dass man es nochmal versuchen wird. Aber ich glaube, dass Trump mittlerweile gut vorgewarnt und sehr gut geschützt ist mittlerweile. Und dass das auch fehlschlagen wird. Und er wird natürlich im Grunde genommen diesen ganzen Umtrieben, auch hier in Europa, die Basis entziehen. Denn warum kann sich unsere Politik all das rausnehmen, was es sich rausnimmt? Doch nur, weil sie ihre Rückendeckung durch die amerikanischen Demokraten hat, die dort an der Macht sind.
Sehr richtig.
Und wenn diese Rückendeckung wegfällt, da braucht es gar keine Intervention von Trump, um diese Sache dann am Laufen zu halten.
Ich bin ziemlich
sicher, das ist ein Selbstläufer. Ich bin ziemlich sicher, dass in Europa die Kräfte der Freiheit über die Kräfte der Tyrannei siegen werden, in dem Moment, wo aus den USA keine Unterstützung mehr kommt für eine Politik, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und dass sie das tut, ist für mich unzweifelhaft. Nehmen wir die ganzen Zensurgesetze, die die EU auf den Weg bringt, nehmen wir die ganzen Aussagen von Leuten wie Thierry Breton oder Frau Vestager. Ja, diese Leute hätten hervorragende Politkommissare in der Sowjetunion abgegeben mit ihrer Haltung zur Meinungsfreiheit. Mhm. Ja, nehmen wir das, was Frau von der Leyen tut, die Herrschaft der Korruption ist das. Was anderes kann man da ja eigentlich nicht sagen. Die Frau wurde gerade frisch im Grunde genommen abgewatscht vom Europäischen Gerichtshof und wird wiedergewählt. Ja, das sagt uns was über den geistig-moralischen Zustand des Europäischen Parlaments aus. Ja. Aber was erwarten wir von einem Parlament, das nach einem Apartheidswahlrecht gewählt wird? Und nichts anderes ist es, wenn nicht jeder das gleiche Stimmengewicht hat in Europa. Es zählt eben nicht eine Person eine Stimme, sondern eine zypriotische Stimme, eine Luxemburger Stimme, auch eine französische Stimme zählt viel mehr als eine deutsche Stimme in diesem System. Mhm. Das heißt, wir haben nicht das gleiche Stimmengewicht für jeden. Damit ist das auch keine wirkliche Repräsentanz der Völker Europas. Und wenn man die Großen vor den kleinen Nationen schützen möchte durch so ein System, dann macht man ein Zweikammersystem, so wie das üblich ist. Ja. Und das Europäische Parlament hat ja sowieso nur die Funktion des Sowjetparlaments. Das kann abnicken und zustimmen, das kann keine eigenen Initiativen einbringen. Mhm. So war es übrigens in der Sowjetunion auch. Nach dem Muster ist es gebaut.
Tatsächlich.
Ja, das Europäische Parlament kann keine Gesetzentwürfe vorlegen. Es kann nur die Kommission und dann kann das Europäische Parlament rubberstamp-mäßig Ja sagen. Und so war es auch in der Sowjetunion. Das ist das Modell, nach dem man es gebaut hat. Und das, was wir da jetzt an moralischer Verkommenheit sehen, übrigens auch an Verschwendungssucht, die ist genau das Gleiche wie das, was wir bei unserer Politikerklasse in Berlin sehen. Nur weil es weiter weg ist, schauen die Leute nicht so genau hin. Das ist genau das, was da zum Ausdruck kommt. Diese moralische Verkommenheit. Deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass die Frau von der Leyen wieder gewählt haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Also ich muss sagen, ich war schon überrascht, dass das nach dieser eigentlich Verurteilung immer noch passiert. Wie geht
ist
das?
Der Hof ist ruiniert, so lebt sich völlig ungeniert. So einfach ist es. Und man muss ja auch sehen, wer lässt sich denn da reinwählen? Das sind meistens Leute, die in Altparteien jahrzehntelang Politik gemacht haben, jetzt abgehalftert sind und da ihr Gnadenbrot kriegen, aber ziemlich dick.
Viele, ja, bestimmt, ja. Da haben Sie vielleicht recht. Nächstes brisantes Thema. Am Dienstag wurden ja die RKI-Files endgültig entschwärzt, geleakt, sagt man. Also sie sind jetzt raus. Ja. Es gab auch eine ganz tolle Pressekonferenz. Das Internet wimmelt von Beiträgen, von Videos, von dieser Veröffentlichung. Ja. Und es wird jetzt klar, dass sich das Robert-Koch-Institut wieder besseren Wissens nicht gegen diese unwissenschaftlichen Corona-Maßnahmen und die bekanntermaßen nebenwirkungsreichen Spritzen gestellt hat. Wenn Sie den ehemaligen RKI-Chef Lothar Wieler im Lift jetzt treffen würden, was würden Sie zu ihm sagen?
Also das, was ich wirklich zu ihm sagen würde, werde ich jetzt hier nicht sagen.
Schade.
Ja, weil das wäre ein bisschen zu hart für die laufende Kamera.
Aber sagen Sie es fast genauso.
Aber tendenziell frage ich mich, wie der Mann morgens noch in seinen Badezimmerspiegel schauen kann, ohne sich zu schämen. Denn eins ist ganz klar, er hat das RKI, das vorher eine angesehene wissenschaftliche Institution war,
absolut,
zur Hure von Lügnern und Kriminellen gemacht. Nichts weniger als das hat er getan. Das RKI und seine Führungsspitze haben in der Stunde, in der es drauf ankam, in der Stunde der Not, die Menschen hängen lassen.
Und wie?
Und haben einer Lüge das Tor geöffnet, die viele Leben gekostet hat und noch kosten wird, die Karrieren ruiniert hat, die Unschuldige ins Gefängnis gebracht hat, weil sie ihre Patienten vor der Willkür der Politik schützen wollten, was ein Justizverbrechen ist, das muss man an der Stelle auch mal sagen, das noch zu ahnden sein wird. Das noch zu ahnden sein wird. Diese Richter dürfen sich auf was einstellen, wenn die Machtverhältnisse erstmal wieder so sind, dass echte Gewaltenteilung und echte Rechtsstaatlichkeit herrscht. Und was noch schlimmer ist, ist, dass man im Grunde genommen den Deckmantel der Wissenschaft herangezogen hat und die Wissenschaft damit desavouiert hat, deren aufklärerisches Wirken uns überhaupt erst aus dem Mittelalter in die Zivilisation gehoben hat, indem man Wissenschaft so betrieben hat, dass man gesagt hat, Wissenschaft bedeutet Dissens. Stattdessen hat man uns vorgegaukelt, Wissenschaft bedeutet Konsens. 97% aller Wissenschaftler sagen, wenn ich so einen Satz schon höre, weiß ich, dass ich einen Minderbemittelten vor mir habe. Wenn der wiedergeboren wird als Glühbirne, dann spendet die Dunkelheit und nicht Licht.
Sehr richtig.
Und das ist das, was Herr Wieler zu verantworten hat. Er hat gebuckelt, gekatzbuckelt vor der Macht, um seinen kleinen Job zu sichern, statt für das einzutreten, wofür er eigentlich hätte eintreten müssen. Und hat dabei die ganze Institution in den Dreck gezogen, mit ganz wenigen Ausnahmen, nämlich offensichtlich mit Ausnahme eines Whistleblowers, dem sein Gewissen gesagt hat, ich möchte nicht, dass mein Badezimmerspiegel sich erbricht, wenn er mich sieht.
Und solche Menschen braucht es viel mehr. Bei all diesen Persönlichkeiten, die da jetzt einmal wirklich zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und
ja, wir sehen ja auch, dass die ganze Hetze, die ganze Volksverhetzung, was ja hier passiert ist, ist ja auch im Grunde genommen Volksverhetzung gewesen, dass sie nicht verfolgt wird, spricht Bände über den Zustand unseres Rechtsstaats. Und jetzt, wo sich erweist, dass es alles auf Lüge basierte und dass die auch das wussten, dass es auf Lüge basierte. Sie wussten es, dass es auf Lüge basierte.
Ja.
Von den Maßnahmen, den Masken, den Schulschließungen, den Lockdowns bis zu den Impfzwängen für medizinisches Personal und Soldaten.
Ja.
Das alles sind schwerste Verbrechen.
Richtige Verbrechen.
Richtig, keine Kleinkriminalität. Das ist kein Parkticket. Das sind schwerste Verbrechen, für die diese Leute schon längst in Untersuchungshaft sitzen sollten.
Mhm.
Ja. Und da gibt's auch keine Immunität dagegen. Und da gibt's übrigens auch keine Verjährung.
Das lässt hoffen.
Da gibt's keine Verjährung.
Das lässt hoffen, Herr Karl.
Das sind die Gesetze, die so in Kraft sind. Bestimmte Dinge verjähren nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir diesen massiven Angriff auf die Pressefreiheit erleben.
Mhm.
Weil der massive Angriff auf die Pressefreiheit, wir sehen es ja, die öffentlich-rechtlichen Medien berichten praktisch nichts. Und wenn sie berichten, setzen sie die Lüge fort. Für diese Medien gilt, dass sie Staatsmedien sind. Und für die gilt der Satz von Thomas Jefferson, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Und die steht jetzt da. Die steht da, kalt und klar.
Und es kommt immer mehr ans Licht.
Und es kommt noch mehr ans Licht.
Oh,
ich bin auch sicher, dass noch ganz viele andere Dinge ans Licht kommen. Und unsere politische Klasse, die das verbockt hat, die wird es nicht in Amt und Würden überstehen,
Nein. Wenn
sie es nicht schafft, vorher den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat abzuräumen. Und das, was Nancy Faeser da tut, ist ein Teil dieses Abräumversuches, indem sie die Pressefreiheit angreift, die Meinungsfreiheit angreift und sich so der Verantwortung vor der vierten Macht, nämlich der Presse, zu entziehen versucht, wenn die anderen drei Mächte versagt haben. Nachdem ja der große Teil der Medien schon staatlich vereinnahmt, gekauft, bestochen und kujoniert ist, ja, und man sich da wunderbar eingerichtet hat im Enddarm der Macht, sag's mal so hart, gibt's ja noch eine alternative Presse, alternative Medien, die aber mittlerweile eine Reichweite haben, die so groß sind, dass sie ungefähr die Hälfte, vielleicht auch mehr als die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile erreicht.
Richtig.
Dafür hat übrigens Corona gesorgt.
Ja.
Dass jetzt die Leute sich abwenden von den Lügenmedien, und es sind Lügenmedien, und sich zuwenden der Vielfalt der Information, wo auch nicht immer alles richtig ist, das will ich freimütig einräumen, da gibt's auch Spinner, da gibt's auch Verrückte, da gibt's auch Dinge wie Hetze und Hass und auch Antisemitismus. All das gibt's da draußen.
Mhm.
Aber das Gros der freien Medien ist nicht das.
Mhm.
Und da können sich die Leute jetzt informieren. Und um das zu verhindern, greift man jetzt die Pressefreiheit an.
Richtig.
Und das ist auch der Grund, warum CDU und FDP, die eigentlich jetzt allen Grund hätten, Frau Faeser abzusägen, den Mund halten.
Ja.
Und zwar deswegen, weil Leute wie Herr Spahn und andere da so tief mit drin hängen in diesem Sumpf, dass ihnen dieser Schmutz schon bis oberkante Unterlippe steht.
Mhm.
Ja, das muss man leider sagen. Und deswegen sind die jetzt verzweifelt. Die Verzweiflung ist ihnen an ihren Gesichtern abzulesen. Und auch am Pfeifen im Wald, wenn Herr Lauterbach schreibt auf X, im Übrigen gibt's ja sowieso nichts zu verbergen. Ja, dann frage ich mich, warum hat er denn dann nicht schon längst veröffentlicht? Ja?
Genau.
Wir wissen ja jetzt, welche Stellen geschwärzt worden sind und warum.
Und wir wissen jetzt, was da stand.
Wir wissen jetzt, was da steht. Ja, es überrascht mich, dass offensichtlich noch keiner von denen behauptet hat, dass es Fälschungen seien. Ja, ganz sicher sind sie das nicht. Ja, ich denke auch, dass diejenigen, die es veröffentlicht hat, beweisen können, dass es keine sind. Und was auch noch erstaunlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe in der Pressekonferenz, sind ja auch die Protokolle dabei, die man angeblich nicht mehr hatte, die angeblich verloren gegangen sind, die man angeblich nicht wieder auffinden konnte.
Mhm.
So, und das werden wahrscheinlich die kritischsten sein. Es wäre mal interessant, jetzt noch zu hören, welche da angeblich verloren gegangen sind und was da drin stand. Da bin ich mal neugierig.
Überrascht uns aber nicht.
Das ist keine Überraschung. Es war ja schon so, dass Kundige schon lange gesagt haben, passt mal auf, die werden das verschwinden lassen. Dann gab es ja auch diesen sehr suspekten Brand im Serverzentrum des RKI. Ja, das ist alles Zufall. Ja. Kann man ja gar nicht glauben. Ja, Zufälle gibt's. Ja, das sind Leute mit hoher krimineller Energie.
Oh ja.
Mit sehr hoher krimineller Energie.
Mhm.
Und ich habe es ja auch auf X schon gesagt. Es gibt im Grunde genommen jetzt, wo die Sache offen liegt, ja nur drei Möglichkeiten des Warum. Die Frage ist, warum haben sie das
richtig
getan? Ja. Mhm. Und da gibt's nach meiner Meinung drei Möglichkeiten. Ich bin offen dafür, dass es vielleicht noch weitere gibt, aber das eine ist Machtgier, also dieses, wir sind jetzt im Machtrausch, probieren wir mal, was das Volk sich gefallen lässt und wie weit wir als Politiker gehen können, wie mächtig sind wir in diesem System, bis wohin können wir gehen, ohne dass wir zur Ordnung gerufen werden, von Gerichten, von den Bürgern. Ja, was können wir an massivsten Verstößen uns leisten, ohne dass es uns an den Kragen geht? Also Machtgier und Machtgeilheit. Die zweite Variante, Korruption.
Ja, geht ja einher.
Es sind ja Milliarden gemacht worden damit.
Mhm.
Und die dritte Variante, Instruktion. Klammer auf, Verschwörung, Klammer zu.
Mhm.
Ja. Das sind die drei Varianten, die es gibt. Da soll sich, oder eine Mischung aus diesen dreien. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es Verantwortungsbewusstsein gewesen ist. Ganz sicher nicht.
Ja.
Ich denke nicht, dass es Menschenfreundlichkeit gewesen ist. Ich denke auch nicht, dass es irgendwie Angst vor dem Virus gewesen ist, denn in den RKI-Protokollen stand, es ist nicht weiter wild, es ist nur eine Grippe, wahrscheinlich noch nicht mal so heftig wie eine Grippe.
Oh ja.
Ja. Und jetzt, wo wir auch wissen, dass ja die Behandlungsprotokolle, nämlich diese Intubation und diese brutale Beatmung der Patienten wahrscheinlich für viele die Todesursache war.
Ganz richtig.
Das war ein Behandlungsprotokoll, was man aus China übrigens übernommen hatte.
Mhm.
Ja. Wissen wir auch, dass noch nicht mal die angeblich an Corona Gestorbenen mit Sicherheit an Corona gestorben sind. Also dieses Mit und An, diese ganze Fälschung der Statistiken etc., das war von Anfang an klar, die RKI-Protokolle zeigen es. Mir war es ehrlich gesagt seit April 2020 hundertprozentig klar, weil ich meine eigenen statistischen Auswertungen dazu gemacht hatte.
Mhm.
Und ich konnte mit diesen statistischen Auswertungen zeigen, dass beispielsweise in Europa die Sterblichkeit von Land zu Land unterschiedlich war und direkt davon abhing, wie hoch die Verschuldung des Landes relativ zum Bruttosozialprodukt war. Umso höher die Schulden, umso höher war auch die angebliche Sterblichkeit, weil umso höher die Schulden waren, umso mehr Grund gab es, nach Geld aus Brüssel, mit anderen Worten aus Deutschland zu rufen, wo man dann ja auch 1,5 Billionen bereitgestellt hat.
Mhm.
Und da gab es drei Ausnahmen von dieser Regel, nämlich die Länder, die schon gerettet waren, die ihre Schulden schon auf uns überwälzt hatten, Griechenland, Zypern und Portugal.
Stimmt, ja.
Ja, die hatten eine erstaunlich, also im Verhältnis, die passten nicht in diese Statistik. Alle anderen Länder haben in diese Statistik wunderbar reingepasst.
Mhm.
Es war also augenfällig, dass es eine politische Seuche war. Allerdings waren offensichtlich die Motivationen, da mitzumachen, in den Ländern nochmal unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, was man da vor sich hatte.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ihr aktuelles Buch, Die Stunde Null, das trägt ja den Untertitel Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Könnten wir vielleicht in Kürze dazu passend von Ihnen hören, was tun Sie persönlich für eine positive Zukunft für Ihre Kinder zum Beispiel?
Ja gut, ich bin jetzt unternehmerisch wieder tätig. Ich habe ein neues Unternehmen gegründet, in der Schweiz allerdings, nicht in Deutschland, weil ich in Deutschland kein Unternehmen jedenfalls bis auf Weiteres mehr etablieren will.
Mhm.
Denn ich denke, dass jeder Cent und jeder Euro Steuern, den man in Deutschland bezahlt, dieses dysfunktionale, unterdrückerische, verbrecherische System stützt und am Leben hält.
Sehr richtig.
Und das werde ich. Ich werde dann nur noch das zahlen, wozu ich absolut gesetzlich verpflichtet bin und nicht einen Cent mehr.
Mhm.
Und deswegen bin ich jetzt in die Schweiz gezogen. Ich werde auch bin auch gerade dabei, in Deutschland alles, meine Zelte komplett abzubrechen. Und werde dort jetzt ein neues Unternehmen aufbauen. Es ist jetzt in Gründung, wird also in Kürze aber am Markt sein. Und es wird sich mit Gold wieder befassen. Es wird ein Goldhandel sein, aber ein Goldhandel neuerer Art, der sich sehr viel intensiver um die tatsächlichen Bedürfnisse der Goldkunden kümmern wird, als das bisher beim traditionellen Goldhandel der Fall war. Das Unternehmen heißt Gold Revolution.
Das klingt spannend.
Goldrevolution.com, da kann jeder draufgehen und sich jetzt schon als
kann
Kunde
schon?
Registrieren.
Ja.
Bevor noch der Shop online ist, kann man sich da als Kunde registrieren und man bekommt dann Nachrichten, wann wir mit welchen Produkten online gehen. Und da ist es also so, dass bisher ist es ist es so, dass der Goldkäufer wird eigentlich mit vielen seiner Nöte alleine gelassen von den Goldunternehmen. Der möchte nämlich einerseits physisches Gold haben, das er bei sich hat, aber andererseits möchte er nicht, dass der Staat es ihm einfach wegnehmen kann. Das heißt, er will es im Ausland lagern können. Und da gibt es natürlich dazwischen ein Spannungsfeld. Und er möchte es auch gerne über den Globus bewegen können, wenn sich im Ausland, da wo er es lagert, politisch irgendwas verändert. Und diese Aufgabe, die der Goldkäufer quasi zur Sicherung seines Vermögens hat, ist eine, wenn man es genau betrachtet, eine komplexe Risikomanagementaufgabe. Und unser Unternehmen wird dem Goldinvestor, dem privaten Goldinvestor, das in Zukunft ermöglichen, all diese Probleme nach eigenem Gutdünken zu lösen. Mhm. Wie machen wir das? Er kann bei uns natürlich ganz traditionell physisch Gold in Form von Barren und Münzen kaufen und verkaufen und auch Schmuck bei uns verkaufen und so weiter. Das ist also das ganze traditionelle Geschäftsmodell. Das machen wir zunächst online und später dann auch mit sogenannten Kompaktshops im ganzen deutschsprachigen Raum werden die im Franchise-Verfahren ausgerollt. Und dann kommen aber weitere Dienstleistungen dazu. Was er zunächst mal bei uns machen kann, ist, er kann ein Goldkonto einrichten. Was ist das? Er kauft dann Anteile an Standardbarren, die auch tatsächlich notariell überwacht hinterlegt werden.
Die sind physisch vorhanden.
Also er kauft keine Zertifikate, sondern er kauft Anteile an Standardbarren, die auch hinterlegt werden und die auch kontrolliert werden, dass sie auch wirklich da sind. Und die kann er also zu einem relativ geringen Aufschlag und Abschlag kaufen und verkaufen. Jedenfalls eine geringere Marge, als wenn er Münzen und Barren in kleinerem Format kauft, weil natürlich die Formkosten von kleineren Formaten viel höher sind als von 12,5 Kilo Standardbarren. Mhm. Und dann kann er in einem nächsten Schritt, kann er seine Goldvorräte, die er dort in diesem Goldkonto hat, auf der Welt hin und her schieben. Wir werden also verschiedene Lager einrichten.
Und das ist neu, richtig?
Das ist komplett neu, das gibt es bisher nicht. Wir werden Lager einrichten in Singapur, in Abu Dhabi, in Buenos Aires wahrscheinlich, da geht es jetzt wieder, ja, in Dallas, auf Jersey, in der Schweiz, in Liechtenstein, also an all den guten Orten. Und dann kann der Kunde mit einem Mausklick sein Gold von A nach B bewegen. Also er kann sagen, ich wandere nach Argentinien aus, weil da wird es jetzt richtig gut. Ich habe mein Gold bisher in Singapur liegen, ich will es jetzt nach Buenos Aires haben, dann klickt das an, schiebt es rüber, in 30 Sekunden ist es auch da. Wow. Es wird durch eine Swap-Buchung gemacht und wenn er dann da vor der Tür steht, dann kriegt er es auch ausgehändigt, wenn er es haben will. Allerdings gegen Formkosten dann. Das heißt also, wenn er es sich physisch aushändigen lassen will, zahlt er die gleichen Formkosten, als wenn er bei uns vorher Barren und Münzen gekauft hätte. Das kann er dann dort aber machen.
Das klingt gut.
Und das machen wir alles mit Kooperationspartnern, das machen wir nicht selbst, sondern wir suchen uns überall die Kooperationspartner mit den sichersten Lagern, dem besten Service, dem höchsten Standard und fügen diese Dienstleistung dann quasi an einer Stelle zusammen.
Ein globales Netzwerk.
Ein Netzwerk von Dienstleistern, von denen jeder best in class ist. Und wir fügen es so zusammen, dass der Kunde es gar nicht merkt, dass er verschiedene Dienstleister hat, aber dass er sich darauf verlassen kann, dass Gold Revolution die besten Dienstleister auswählt. Und in einer Endausbaustufe, hoffentlich Ende nächsten Jahres, ist der liebe Gott noch viel Schweiß davor gesetzt, fürchte ich, wird er mit diesem Goldkonto über seine Kreditkarte bezahlen können. Das heißt, er braucht kein Girokonto mehr, um mit seiner Kreditkarte zu zahlen. Er kann also das Papiergeldsystem auf eigene Faust verlassen. Ja, das heißt also, er ist in der Lage dann, so wie mit Bitcoin, nur mit dem Unterschied, dass er eben Gold da drin liegen hat, was er rausholen kann, auf der ganzen Welt elektronisch zu bezahlen, aber er zahlt mit Gold und das wird dann eben mit seinem Goldkonto bei uns verrechnet, wenn er irgendwo mit seiner Kreditkarte was einkauft.
Okay.
Zum aktuellen Preis.
Ich möchte mich noch ein paar Fragen stellen, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Es ist alles so interessant, was Sie zu erzählen haben, Herr Krall. Goldrevolution.com, oder?
Goldrevolution.com.
.com, genau. Herr Krall, was sind Ihre wichtigsten drei Ziele als nächstes? Also dass dieser Aufbau von Gold Revolution zählt vielleicht schon dazu, weiß ich nicht.
Ja, natürlich, weil auch wenn die Linkspresse mit ihren Verleumdungen versucht hat, meine bürgerliche Existenz zu zerstören, was ihr nicht gelungen ist und was ihr auch, da bin ich von überzeugt, und da habe ich auch das Gottvertrauen, nicht gelingen wird, ist jetzt dieses Projekt das Wichtigste für mich. Deswegen bitte ich alle, kommt da drauf, registriert euch als Kunden. Ihr helft mir auch damit, in meinem Kampf gegen die verleumderische Presse zu bestehen. Weil das ist natürlich für mich die ökonomische Grundlage, um meiner Familie das Leben zu sichern und das Auskommen zu sichern und natürlich auch meinen Kindern und Enkeln. Und das zweite Wichtige ist gesund, also also jetzt keine Rangfolge, sondern meine Gesundheit wiederherzustellen, die angegriffen war seit dem Vorfall im Januar, der mich ins Krankenhaus gebracht hat. Das ist mir bisher ganz gut gelungen. Aber da muss ich ein bisschen mehr tun. Ich muss mehr Sport machen, ich muss mich mehr bewegen, bewusster ernähren.
Mehr auf sich aufpassen.
Da muss ich einfach noch ein bisschen besser werden. Mhm. Und ich bin aber auf einem guten Wege. Und ich sag mal, so weit sind meine Ärzte sehr zufrieden mit mir. Da bin ich auch ganz froh drum. Und vor allen Dingen auch meine Familie ist froh drum. Und das Dritte ist, dass ich endlich wieder mehr Zeit für Spiritualität haben möchte. Ich habe vor, den Camino zu laufen. Das werde ich wahrscheinlich leider erst im Frühjahr schaffen. Das nehme ich mir schon lange vor. Aber jetzt werde ich mal versuchen, das tatsächlich in Angriff zu nehmen.
Sie können ja schon mal die Ausrüstung besorgen.
Ja, genau. Ich werde mich jetzt schon mal schlau machen, was so die richtigen Routen sind und was ich an Ausrüstung brauche. Und dann werde ich mir überlegen, wie ich das organisiere. Also wo ich einfach mal 4 Wochen für 22 Stunden am Tag auch elektronisch weg bin.
Detox.
Electronical Detox, genau. Und wo ich dann zwar 2 Stunden irgendwie doch was machen muss, weil sonst bricht der Laden ja zusammen. Das kann ich leider nicht machen. Aber 22 Stunden am Tag weg zu sein, ist ja auch schon mal eine Ansage. Aber wo ich dann 22 Stunden, oder ziehen wir mal den Schlaf ab, obwohl der Schlaf ist auch eine Zeit der Kommunikation mit Gott, aber wo ich 22 Stunden reflektieren kann und zur Ruhe kommen kann und durchaus sehr viel mehr Zeit im Gebet widmen kann, als dass ich das die letzten Jahre gemacht habe.
Ich kann mir vorstellen, das wird eine sehr inspirierende Erfahrung und eine
das ist
sehr
meine Hoffnung.
Wohltuende für Ihre Seele. Und das wiederum wird Ihrer Gesundheit zuträglich sein.
Ja, und es gibt dann bestimmt auch einige Punkte, wo ich mit meinem eigenen Handeln unzufrieden bin und wo es die Korrespondenz mit Gott ist, die einen aus der selbstgestellten Falle immer herausführt in Dingen, die man sich zu schlechten Angewohnheiten gemacht hat. Oder wo man sagt, da denk nochmal drüber nach, ob du für das Richtige stehst in allen Ecken oder ob du nicht nochmal genau überlegen musst, ob das, was du denkst, wie es gehen könnte, richtig ist. Also es geht auch nochmal um das eigene Hinterfragen. Und das geht aber am besten eben nach meiner Überzeugung in der Kommunikation mit Gott und ich hoffe, dass ich die Ruhe dazu finden werde.
Schön. Wie geht Markus Krahl mit Rückschlägen um? Dazu passend jetzt die Frage.
Sie kennen ja den Satz von John Wayne zu dem Thema. Du musst immer nur einmal öfters aufstehen, als du hingefallen bist.
Schön, ja.
Ja, also Rückschläge gibt's im Leben. Ich zum Beispiel würde keinen Menschen einstellen als Mitarbeiter für wichtige Dinge, der noch nie im Leben eine Niederlage erlitten hat.
Stimmt.
Das würde ich nicht machen, weil Rückschläge, also aus Rückschlägen lernen wir und aus Erfolgen und Erfolge genießen wir. Das ist also eigentlich das. Und wenn ich aus Rückschlägen lerne, dann habe ich mehr Erfolge. Also Rückschläge gehören dazu. Versuch und Irrtum ist der Weg der Erkenntnis. Also muss das Leben Rückschläge haben. Und umso größer die Unterfangen, die man angeht, umso größer auch die Rückschläge.
Stimmt.
Die muss man aushalten. Ich habe zum Beispiel, als ich vor 12 Jahren versucht habe, eine europäische Ratingagentur zu bauen und die dann nicht gekommen ist, weil eine der Großbanken den Stecker gezogen hat. Und zwar zu einer Zeit, wo es wirklich nicht nötig war. Es war auch nicht die Motivation, weil es nicht funktioniert hätte, sondern weil man das eigene Fixed-Income-Geschäftsmodell davon bedroht sah. Mhm. Das war für mich ein sehr schwerer Rückschlag, sowohl persönlich wie auch finanziell. Ich habe lange gebraucht, um mich aus dem Loch wieder rauszuarbeiten. Aber ich habe es getan. Und wie gesagt, einmal öfter aufstehen, als mir hinfällt. Und im Übrigen gibt es keinen Rückschlag, der so groß wäre, dass er Grund zur Verzweiflung sein müsste. Denn man kann niemals tiefer fallen als in Gottes Hand.
Das ist ein schöner Satz. Es wäre auch schon fast ein wunderschöner Schlusssatz, aber ich muss Ihnen diese eine Frage noch stellen, die wir jedem unserer Gäste in dieser Sendung stellen. Und zwar, Herr Krahl, wenn Sie 3 Dinge mit einem Fingerschnippen ändern könnten, irgendwelche auf dieser Welt,
ja.
Für welche 3 würden Sie sich entscheiden?
Erstens würde ich weltweit den Goldstandard einführen.
Das ist ja eigennützig.
Nein, das stimmt nicht. Im Gegenteil, wenn der Goldstandard wieder da ist, bin ich arbeitslos. Kein Mensch braucht einen Goldhändler, wenn der Goldstandard wieder da ist. Dann muss ich von vorne anfangen.
Da haben Sie auch recht.
Das ist absolut uneigennützig, wie ich Ihnen garantieren kann an der Stelle, weil mein Unternehmen, dann würde vielleicht noch die Zahlungsverkehrsfunktion irgendwie gebraucht und dann könnte ich versuchen, mich als private Zentralbank zu etablieren. Aber das wäre ein sehr harter Weg. Also das dient wirklich einzig und allein als Überlegung dem Wohl der Menschheit.
Dem Wohle aller.
Ja, zum höchsten Wohle einen globalen Goldstandard hätten, dann hätten wir eine gerechtere Gesellschaft, in der es übrigens praktisch keine Kriege mehr gäbe, weil die nicht mehr finanzierbar wären. Ja, also Kriege sind nur mit Papiergeld finanzierbar. Mhm. Papiergeld ist die Währung des Krieges und Goldgeld ist die Währung des Friedens.
Oh.
Ja, deswegen wird der Goldstandard immer am ersten Kriegstag abgeschafft. Sowas 1914, sowas 1971 wegen des Vietnamkrieges und so weiter. Mhm. Also Sie müssen sich in der Geschichte, können sich das anschauen.
Stimmt.
Und Kriege waren immer mit Inflation verknüpft.
Okay, was wäre das
also
zweite?
Erstens der Goldstandard weltweit. Damit wäre den Politikern im Grunde genommen fast jede Macht genommen. Und wir hätten fast automatisch eine freie Gesellschaft auf der ganzen Welt. Die Leute würden sich von den Politikern nichts mehr sagen lassen. Sie wären nicht mehr so einfach zu enteignen. Es würde sich wahrscheinlich der libertäre Gedanke weltweit durchsetzen. Und wir wären nach kürzester Zeit wir hätten eine Welt der 10.000 Lichtensteins, die alle in Konkurrenz miteinander stehen. Und jeder in der Weise konkurriert, dass er seinen Bürgern, die dort leben, das Beste bietet, um attraktiv zu sein für alle. Das wäre das Ergebnis. Okay. Also das wäre das Erste, was ich tun würde. Das Zweite, was ich tun würde, wäre, naja gut, nein, das sollte man wahrscheinlich nicht, weil das würde den Menschen ein Stück Freiheit nehmen. Zur Freiheit gehört ja leider auch, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Deswegen lassen wir das mal. Aber vielleicht würde ich es etwas abgeschwächt darin sehen, dass ich die Hoffnung hätte, dass alle Menschen den Wert des Lebens begreifen. Ja, dass das Leben ein Gottesgeschenk ist, über das wir keine Verfügungsgewalt ausüben dürfen. Wenn das so wäre, dann wäre der Menschheit sicher sehr geholfen. Mhm. Wenn sie den Wert des Lebens an erste Stelle setzen würde. Und dann wäre die Empathie zwischen den Menschen sehr viel größer als jetzt.
Die ist ja sowieso seit Corona noch mehr verloren gegangen.
Naja, weil der Sozialismus die Empathie zerstört. Also, ich sag's mal so, nicht als aufzwingen, sondern als Wunsch würde ich es mal stehen lassen. Aber aufzwingen kann man es den Menschen nicht, weil es sich in ihre Freiheit, sich zu entscheiden, auch zwischen Gut und Böse, zwischen Glauben und Nichtglauben einmischen würde. Und das wäre nicht der Wille des Schöpfers, denn er hat uns die Freiheit gegeben, damit wir sie haben.
Den freien Willen.
Der freie Wille, genau.
Und Nummer drei.
Sie hatten ja was zu ändern. Es wird jetzt schon eng, weil die Nummer eins fast die gesamte Gesellschaft umkrempelt.
Die löst eigentlich alle Probleme.
Die löst die meisten Probleme.
Und ist wirklich zum höchsten Wohle
aber,
aller.
Aber vielleicht wandeln wir einfach die Frage dahingehend ab, dass ich sage, was könnte ich mir denn wünschen, was vielleicht nicht alle betrifft, sondern nur mich.
Ja.
Dann wäre es so, dass ich gerne auf höchstem Niveau Klavier spielen können würde.
Können Sie ein bisschen?
Überhaupt nicht.
Gar nicht.
Das ist das größte Versäumnis meines Lebens.
Ist ja noch nie zu spät.
Ja, ich habe jetzt vor, es nochmal Anlauf zu nehmen. Aber ich bin mal gespannt, ob das funktioniert.
Ich halte Ihnen dafür die Daumen.
Danke.
Von ganzem Herzen. Und als Erinnerung an unser wunderschönes Gespräch, für das ich mich von ganzem Herzen bedanke bei Ihnen, Herr Krall, dürfen Sie dann auch unsere Auf-1-Tasse mitnehmen.
Dankeschön.
Und Sie, liebe Zuseher, können diese Tasse... Das ist ja unser königsblaues Markenzeichen. Sie sehen es bei uns in jeder Sendung, auch in den Nachrichten haben wir es immer beim Pult stehen. Sie können die unter www.auf1.job bestellen. Da können Sie immer mit uns sonntags Ihren Kaffee oder Tee trinken.
Ich habe jetzt gerade eine freudsche Fehlleistung gehabt, als ich den Spruch darunter gelesen habe, weil ich gedacht habe, das würde auch politisch passen. Nicht Zeit zum Aufwachen, sondern Zeit zum Aufwaschen.
Passt auch.
Passt auf Tassen, auf eine gewisse Weise auch, ja.
Die nächsten Tassen werden wir so bedrucken.
Na super, da hätte ich dann gern eine.
Herr Krall, von ganzem Herzen noch einmal, dass Sie extra aus Mallorca zu uns gekommen sind.
War mir ein Vergnügen, danke.
Ich wünsche Ihnen dort weiterhin eine wunderschöne Zeit.
Dankeschön.
Und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt Auf ein Wort zum Sonntag.